Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Als ich eingeladen wurde, habe ich gleich gedacht, ja, toll, das machen wir. Ich habe der IFES unheimlich viel zu verdanken. Natürlich habe ich Gott zuerst alles zu verdanken, aber es war bei der IFES, dass ich das Wort Gottes verkündigt bekam und auf einer solchen Weise, dass ich dachte, es ist doch ganz anders. Dieses Wort ist ganz lebendig. Und als ich auf Schloss Mittersil war, das damals in Österreich, dann in Zimmer 31 hingekniet bin, als niemand da war, da habe ich dem Herrn gesagt, ich habe den Eindruck, dass es dich gibt, war noch ein bisschen vorsichtig. Wenn es so ist, dann will ich dir mein Leben übergeben. Aber hilf mir dann auch dabei, dass ich dich entdecke. Und ich hatte vorher schon mal in der Bibel gelesen, weil ich das kulturell interessant fand. Aber wisst ihr, als ich dieses Gebet gebetet hatte, ist das Licht aufgegangen. Und ist die Bibel ein lebendiges Wort für mich geworden? Ich liebe dieses Wort. Ich liebe die Bibel. Und das habe ich auch von der IFES gelernt, dass ich nie ohne Bibel unterwegs bin und dass ich unheimlich gern in der Bibel lese und auch unheimlich gern in der Bibel studiere. Für das Letztere muss man manchmal ein bisschen, man muss geholfen werden. Und zum Beispiel, wenn dann eine Konferenz dran ist, dann studiere ich intensiv, bin ich dankbar, dass es eine Konferenz gibt, bin sehr viel unterwegs in Deutschland. Und so war es jetzt auch. Und wir sind jetzt in den kommenden 3 Bibelarbeiten in dem Buch Apostelgeschichte. Das ist eine Sache, wo ich nicht so ganz einverstanden bin mit der Bibel, muss ich sagen, nämlich mit dem Titel dieses Buches. Es geht ja nicht um die Apostel. Das waren nur Instrumente. Es geht um den Heiligen Geist. Es ist die Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes in den Anfangsjahren nach Pfingsten. Denn mit dem Pfingstfest hat natürlich alles angefangen in Apostelgeschichte 2. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und Lukas, der Autor von der Apostelgeschichte ist, ist natürlich auch der Autor von dem Lukas-Evangelium. Der hat am Ende seines Evangeliums gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus zitiert, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist Apostelgeschichte 1,8. Und ganz interessant ist, dass Apostelgeschichte 8,1 das dann erfüllt. 1,8, 8,1 kann man sich gut merken, denn da ist dann die Verfolgung hat da angefangen. Und durch die Verfolgung, durch den Widerstand, haben sich die Christen zerstreut und haben das Evangelium mit sich getragen. Und ist das Evangelium überall bekannt geworden und gelandet. Und ich denke, wenn wir als Akademiker auf einer solchen Weise auch das Evangelium mit uns tragen und nicht nur irgendwie von uns erzählen, sondern von Jesus erzählen, dann würde unser Land, dann würde Europa, dann würde die Welt verändern, oder? Wenn das wirklich uns ein Anliegen wäre, wenn das für uns das Wichtigste aller Dinge ist, dass wir Jesus verkündigen, dann würde unser Arbeitsplatz und unser Dorf und unsere Stadt und unser Land und alles würde verändern. Nicht, weil wir so groß sind und weil wir das so gut machen können, sondern weil der Heilige Geist sich nicht verändert hat, der damals durch ganz einfache Menschen das Evangelium verkündigt hat. Und Gemeinde nach Gemeinde ist da entstanden, ist eine Wundergeschichte. Habt ihr mal die Apostelgeschichte ganz durchgelesen? In einem müsstet ihr machen. Also, wir begegnen in diesen Tagen 4 Personen, für die das galt, dass sie in Christus verankert waren und damit auf festem Boden standen. Das ist zum einen Barnabas, ein starker geistlicher Leiter in den jungen Gemeinden, die zu Pfingsten und nach Pfingsten entstanden. Jemand sagte zu mir am Frühstück, Barnabas. Barnabas? War das der, der mit Jesus gekreuzigt wurde? Nein, das war er nicht, das war Barabbas. Es ist schon verwirrend. Barnabas, ein geistlicher Leiter in den Gemeinden. Und dann haben wir morgen Lydia, das war eine Führungskraft in der Purpurindustrie, ganz interessant. Und am Montag Aquila und Priscilla, das waren Handarbeiter, das waren Zeltmacher. Und die haben eine Zeit lang eine sehr starke Dreierschaft geformt mit Paulus. Wisst ihr, was so interessant ist? Wir haben 2 Singles, ein Mann und eine Frau, und wir haben ein Ehepaar. Wir haben alles in diesen Tagen. Nur weiß man bei Aquila und Priscilla nicht, hatten die auch Kinder? Kann sein, dann sind die schon außer Haus gewesen. Man bekommt ein bisschen den Eindruck nicht. Aber wir haben ziemlich alles. Mann, Frau und Ehepaar. Die Apostelgeschichte berichtet vom Entstehen der frühen Kirche oder Gemeinde Christi von circa 30 nach Christus bis ungefähr in den 60er Jahren, 30, 35 Jahre. Und wir begegnen Barnabas in Jerusalem. Aber er wurde geboren auf der Insel Zypern. Sein offizieller Name war Josef oder Joses und er war Levit. Das heißt, dass er zu dem Stamm Gottes gehörte, den Gott angewiesen hatte als sein besonderes Eigentum. Leviten dienten zwischen ihrem 25. und 50. Jahr im Tempel, nicht andauernd natürlich, sondern im Wechsel. Die Eltern von Barnabas, die Vorfahren von Barnabas, sind offensichtlich Diaspora-Juden gewesen, Juden, die aus Israel weggekommen waren, vielleicht vertrieben waren. Und er ist ein Sohn gewesen und ist irgendwann nach Jerusalem zurückgekehrt. Es gab dort auch Verwandte. Barnabas hatte eine Maria als Verwandte in Jerusalem. Ihr Sohn war Johannes Markus. Wir kennen sie vielleicht. Bei ihr zu Hause fand nämlich dieses intensive Gebetstreffen statt, als Petrus inhaftiert war. Und es wird gesagt, dass Johannes Markus oder Markus der Vetter von Barnabas war. Wenn wir Barnabas begegnen in Apostelgeschichte, dann ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Vielleicht zu diesem Pfingstfest, als Gott den Heiligen Geist ausgoss und Petrus das Evangelium erklärte. Wenn wir ihm begegnen, dann gehört er eigentlich schon zum Kreis der Apostel. Er wird auch Apostel genannt, obwohl er nicht einer der zwölf war. Paulus wird auch Apostel genannt. Er bewegt sich in dem Kreis und sie haben ihm einen Beinamen gegeben. Barnabas, denn er hieß ja Joses oder Josef. Und das finde ich unheimlich beachtlich, dass man diesem Menschen den Beinamen Barnabas gibt. Das bedeutet nämlich Sohn des Trostes oder Sohn der Vertröstung. Das ist ein königlicher Titel. Denn Gottes Geist wird ja von Jesus als Tröster beschrieben. Und Jesus selbst ist der Trost Israels. Und in dem Begriff Trost liegt auch das Lehren oder das Ermahnen, was Barnabas auch getan hat nach Apostelgeschichte 13,1. Er hatte die besondere Gabe des Propheten und des Lehrers. Und jetzt meine ganz kurze Zwischenfrage, die ich bei euch liegen lasse. Überlegt doch mal, welcher Beiname bei euch passen würde. Bist du einer, die, oder bist du einer, der zuverlässig ist, treu ist, freundlich ist? Oder würde man eher sagen, also die redet immer und redet immer über andere und es ist immer negativ. Was für ein Beinamen würde bei dir passen? Das ist konfrontierend, oder? Aber schön, um darüber nachzudenken. Ich lese mal in Apostelgeschichte 4, wo Barnabas vorgestellt wird, Vers 36, Joses aber, der von den Aposteln, der den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern, gebürtig, besaß einen Acker. Und er verkaufte ihn, er brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ich habe noch was vergessen. Später in Apostelgeschichte wird gesagt, ich komme später noch darauf zurück, dass Barnabas ein guter Mensch war. Ein guter Mensch, voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und das finde ich sehr interessant, denn in der Bibel lernen wir, dass niemand gut ist. Wir erinnern uns, dass der reiche Jüngling Jesus sagte, guter Meister, was soll ich tun um? Und Jesus sagte, nein, 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 es ist niemand gut, außer Gott. Und dann gibt es doch Barnabas, der als guter Mensch beschrieben wird. Und ich denke, dass es darauf hinweist, dass der Heilige Geist in ihm die Frucht der Güte entwickeln konnte. Es gibt ja so etwas wie die Frucht des Geistes aus Galater 5,22, da wird das aufgelistet, dass Güte eine Frucht, das sind Dinge, die Gott in uns entwickeln will und das ist bei ihm so gewesen, das werden wir auch merken. Ich finde es schade, dass wir beim Werk des Heiligen Geistes oft oder meistens denken an so auffallende Zeichen wie Zungenreden oder Prophezeien und wir vergessen das stille Wirken des Geistes in uns. als ich zum Glauben kam auf Schloss Mittersill, ein Jahr später war ich wieder da, ein Jahr später wieder übrigens, aber im zweiten Jahr, ein Jahr nach meiner Bekehrung, war Billy Graham da auf Besuch. Der machte Urlaub in der Gegend, war natürlich ganz spannend. Und ich bin mit meiner hagelneuen Bibel, war ich dann bei Billy Graham und habe um eine Unterschrift gebeten. Ich dachte, das macht meine Bibel noch wertvoller, als sie schon ist. Und dann nahm er meine Bibel und dann schrieb er was drin, machte die zu und sagte mir, du kannst du später schauen. Und ich gleich in mein Zimmer, mach die Bibel auf. Da steht, der Herr wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortsetzen oder vollenden bis zum Tag Jesu Christi. Philipper 1,6. Nicht Billy Graham. Keine Unterschrift. Aber ich denke, ich habe an dem Tag sehr viel gelernt. Billy Graham war nicht wichtig. Er war ein Verkündiger. Aber ich bin so dankbar für den Vers, habe ihn überhaupt nicht verstanden. Wusste nicht, was ich damit anfangen muss, aber heute weiß ich es. Und ich schaue euch mal an, der Herr wird das gute Werk, das er in dir und in dir und in dir angefangen hat, fortsetzen, bis Jesus wiederkommt, Philipper 1,6. Und es ist das Werk, das ist dieses Werk der innerlichen Erneuerung und Veränderung, was wir so stark bei Barnabas sehen, wie bei Paulus, wie bei Petrus, wie bei Lydia, wie bei Aquila und Priscilla. Wir werden verändert. Und ich denke, die Veränderung, wenn die sichtbar wird, dann verdienen wir es auch, um von Jesus reden zu dürfen. Wenn man etwas an uns sieht oder wenn man etwas bei uns abspürt von Jesus, dann wird man nachfragen, wer bist du eigentlich? Wie tickst du? Warum bist du, wer du bist? Also Barnabas, ich habe 5 Momente aus seinem Leben. Barnabas verkaufte einen Acker, das ist das Erste, was wir erfahren und wir denken, ja so war das in der ersten Gemeinde, da war niemand bedürftig, lesen wir in Apostelgeschichte 2, da waren alle hell begeistert, mein Geld ist dein Geld, mein Haus ist dein Haus, brauchst du Geld, dann verkaufe ich meinen Acker oder mein Auto, kein Problem. Aber wenn man nachdenkt, dann kann man sich zuerst fragen, wieso besaß Barnabas einen Acker, denn Leviten durften kein Grundstück besitzen, interessant, oder? Die verschiedenen Stämme waren für Leviten verantwortlich, hatten keinen Besitz. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und es ist wahrscheinlich so gewesen, dass dieses Gesetz so direkt in neutestamentlichen Zeiten nicht mehr von Kraft war. Und es ist möglich gewesen, dass seine Familie, als sie noch im Ausland wohnen, schon diesen Acker gekauft hatten. Warum? Weil sie dort begraben werden wollten. Das war das alte Heimweh nach Jerusalem. Es ist sehr gut möglich, dass Barnabas dieses Grundstück noch hatte, weil er bei Jerusalem begraben werden wollte. Die Juden hatten ja auch ihre Erwartung. Der Kommende, der kommt nach Jerusalem, der Shiloh, der Messias, Jeschua. Und das macht es umso verwunderlicher oder beeindruckender, dass er jetzt diesen Acker verkauft. Er kann auf etwas verzichten, was ihm sehr wichtig war, wenn das alles so ist. Er kann darauf verzichten, weil das Reich Gottes ihm wichtiger ist als sein eigenes Reich, als sein eigenes Haus, als sein eigenes Grab. Er kann das verkaufen und er kann das Geld einfach verschenken, der Gemeinde Christi, damit niemand bedürftig ist. Davon können wir lernen, oder? Ich verkaufe was, was mir teuer, was mir kostbar ist, um Christi willen, für die Gemeinde. Das Königreich Gottes hatte bei ihm eine höhere Priorität als sein eigenes Leben, als sein eigenes Reich. Er war großzügig. Der zweite Punkt in seinem Leben, also das erste, er verkauft einen Acker. Das zweite ist, dass er eintritt für Paulus. Es gibt in der Apostelgeschichte 2 rote Fäden. Das ist zum ersten Mal das explosive Wachsen der Gemeinde. Bekehrungen, 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 Taufen, 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 neue Gemeinden. Zuerst, das geht von als Lauffeuer von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria, dann nach Kleinasien, dann nach Europa, genau wie Jesus es gesagt hat in Apostelgeschichte 1,8 beziehungsweise am Ende seines Lebens. Der zweite rote Faden ist die Verfolgung. Der zweite rote Faden ist der Widerstand. Und man sieht beide Dinge und beide Dinge entwickeln sich in der Apostelgeschichte, das Leiden. Und wir sehen auch, dass dieses Leiden zunimmt, dass es sich intensifiziert nach der Steinigung von Stephanus, der ein Diakon in der ersten Gemeinde in Jerusalem war. Und dann sehen wir, dass die Jesusgläubige Jerusalem verlassen, sie flüchten und sie zerstreuen sich. Und ironisch ist natürlich, dass deswegen das Evangelium verbreitet wird. Apostelgeschichte 11, 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia. Und von da geht's weiter. Bei der Christenverfolgung ist natürlich Paulus vorangegangen. Er war der ultime Christenhasser, fest entschieden, um die Jesus-Sekte auszurotten. Und dann wird er von Jesus gerufen in Apostelgeschichte 9. Wir kennen die Geschichte, er ist unterwegs nach Damaskus, will auch dort Christen gefangen nehmen, verschleppen und auf einmal diese Stimme aus dem Himmel, Saulus, Saulus. Wow. Saulus, Saulus, und er ist verwirrt, es kommt ein Licht aus dem Himmel, er wird blind und er wird nach Damaskus geführt, wo ein Jünger Jesu auf ihn wartet, der wurde schon von Jesus vorbereitet. Er bekehrt sich und er fängt an, in Jerusalem zu predigen, er geht von Damaskus, da predigt er schon, geht er nach Jerusalem und wenn er dann in Jerusalem ankommt, dann versucht er sich den Jüngern anzuschließen. Das geht natürlich nicht. Wenn ich ein Jünger Jesu gewesen wäre, hätte ich gesagt, den nie, wir kennen ihn doch. Das ist doch der Christenverfolger, der ist doch da gestanden, als Stephanus gesteinigt wurde, der hat das bejaht, das Ganze, der ist doch vom Hohepriester beauftragt worden, um die Christen auszurotten, den nie. Und dann kommt in Apostelgeschichte 9, Vers 27 ein Satz. Und der Satz fängt mit zwei Worten an, Barnabas aber. Und dieses Barnabas aber ist der rote Faden in seinem Leben. Barnabas aber nahm Paulus auf, er führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe, und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Hier ist jemand gewesen, der sich nicht hat mitreißen lassen von der herrschenden negativen Meinung über Paulus. Barnabas wusste auch, wer Paulus war. Er kannte ihn auch als Verfolger von Jesusgläubigen. Aber er war bereit, um sich Mühe zu machen, um nachzuprüfen. Er hat nicht mit allen anderen gesagt, die nicht. Er hat nachgeprüft, ob das, was Paulus sagte, stimmte. Er muss mit Paulus geredet haben, sonst hätte er nicht sagen können, was er gesagt hat. Dass Paulus auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet war. Er hat die Bekehrungsgeschichte nicht gekannt, er hat nachgefragt. Und jetzt führt er Paulus zu den Aposteln und erzählt er ihnen davon. Stark, oder? Vergessen wir nicht, dass dieser Mann beschrieben wird als ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Seine Meinung über Paulus basierte sich nicht auf das, was er gesehen und gehört hatte. Seine Meinung basierte sich nicht auf, was er gesehen und gehört hatte und wie man sprach. Er ließ sich nicht führen von dem, was vor Augen war. Er ließ sich vom Heiligen Geist führen, der nicht sieht auf das, was man sieht, sondern auf das Herz. Wisst ihr noch Samuel in Bethlehem mit den 8 Brüdern, mit den Söhnen von Isai? Beim ersten Sohn denkt er schon, das ist der, den muss ich salben. Ein Prophet täuscht sich. Und Gott spricht und sagt, den nicht. Und das sagt er 7-mal. Und Samuel muss ganz nervös geworden sein und bei sich gedacht haben, habe ich mich getäuscht, das sind doch alle 7, ich blamiere mich hier. Aber er hört auf den Heiligen Geist. Und das hat Barnabas auch getan. Der Geist hat Barnabas gezeigt, erkennen lassen, wie das wirklich war mit Paulus. Er hat ihm geholfen, zu unterscheiden, worauf es ankam. Und dann hatte Barnabas den Mut, als einziger der Apostel Paulus anzunehmen und um das laut zu sagen. Barnabas aber. Stark. Barnabas aber. Er sagt den Aposteln, der Mann ist okay. Der Mann ist, ich weiß es. Der Mann ist okay. Und er nimmt ein großes Risiko. Er nimmt nämlich das Risiko, dass er jetzt selbst abgewiesen wird. Dass man sagt, also Barnabas, bitte, dann wollen wir auch mit dir nichts mehr zu tun haben. Du siehst nicht mehr so klar. Wir wissen doch alle, wie das ist. Aber das sagen sie nicht. Und ich denke, dass das deswegen gewesen ist, weil Barnabas etwas vom Geist zeigte, ein geistliches Leben zeigte, Autorität hatte, weil Gott mit ihm war. Wisst ihr, es ist Barnabas ein Anliegen gewesen, dass Gott mit Paulus ans Ziel kommen würde. Er wollte, dass Paulus seine Gaben und sein Potenzial einsetzen würde für die Gemeinde. Dass er dorthin kommen würde, wo Gott ihn haben wollte. Das ist Barnabas wichtig gewesen. Und darum ist er aufgestanden und ist für ihn eingetreten. Und dann wird das angenommen. Apostelgeschichte 9, 28 bestätigt, dass Paulus voll angenommen wurde in den Apostelkreis. Er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und predigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Und wenn es dann gefährlich wird für Paulus, man will ihn umbringen, dann bringt man ihn nach Tarsus, wo er herkam. Er verkaufte seinen Acker, er ist eingetreten für Paulus. Und jetzt kommt der dritte Punkt, Barnabas freut sich über die Entwicklungen in Antiochia. Es geht in Apostelgeschichte 19 nach Antiochia im Herzen Kleinasiens. Da ist eine Gemeinde entstanden. Und es ist die erste Gemeinde, wo es nicht nur Christen aus den Juden gibt, sondern auch Christen aus den Heiden. Und das ist neu. Und das ist verwirrend, das kennen wir nicht. Und die Judenchristen fragen sich, ob die aus den Heiden, die sich bei ihnen anschließen, nicht auch das jüdische Gesetz befolgen sollen, ob die nicht auch beschnitten werden sollen, zum Beispiel. Und man merkt, dass diese Frage ein Spaltpilz werden könnte für die Gemeinde. Es gibt auf jeden Fall heftige Diskussionen und man ist grundsätzlich kritisch. Sind wir auch oft. Da ist was Neues, kennen wir nicht, kann nicht gut sein. Das ist auch ein bisschen ein Problem, wenn man älter wird, da wird das stärker. Das ist neu, Lieder sind zu wild, müssen nur Psalmen gesungen werden, kennen wir nicht, kann nicht gut sein. Und die Apostel in Jerusalem senden Barnabas nach Antiochia in Apostelgeschichte 11, 29. Und dann lesen wir, als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich. Und er ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Typisch Barnabas. Aber Barnabas. Barnabas geht nach Antiochia, da stimmt es nicht. Da sind Entwicklungen, wir sind sehr besorgt. Das kann nicht gut sein. Geh du mal hin und berichte uns, was da los ist. Und der Mann kommt an und freut sich. Sieht dieselben neue Dinge, worüber man in Jerusalem besorgt ist und sagt, wow, der Geist Gottes ist hier am Werk. Und hat wiederum den Mut, das zu erkennen. Er lässt sich überhaupt nicht zu Diskussionen verführen. Er kann sich freuen über das, was neu ist, weil er sieht, der Heilige Geist ist da. Er hängt nicht an Traditionen. Er ist nicht einer gewesen von Vorurteilen. Er erkennt, dass Gott am Werk ist. Davon können wir lernen. Wenn es neue Formen gibt, die wir nicht kennen, davon können wir lernen. Es geschieht übrigens noch etwas in Antiochia, und zwar geht Barnabas nach Tarsus, um Paulus zu suchen, in 11,25. Er erkennt, dass er einen zweiten Mann braucht in Antiochia, dass er das alleine nicht schaffen kann. Er wird ja eine Zeit in Antiochia bleiben und die Gemeinde begleiten. Und der Mann erkennt, ich brauche einen zweiten Mann. Das finde ich beachtlich. Wir denken doch oft, toll, wir haben eine Aufgabe, schaffen wir. Schaffen wir, wir brauchen niemanden. Wir brauchen niemanden. Schaffen wir, vor allem mit Gott. Aber Barnabas, dieser große, starke, geistliche Mann, sagt, ich brauche jemanden. Und er geht extra nach Tarsus, um Paulus zu suchen, findet ihn, er wählt ihn und er nimmt wieder ein Risiko. Und was ist diesmal das Risiko? Dass er überflügelt wird von Paulus. Paulus war ein studierter Mann, er war ein sehr guter Redner, ein Orator. Und wir sehen natürlich auch in der Geschichte, dass Paulus Barnabas überflügelt. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Barnabas solche Gedanken überhaupt nicht aufgekommen sind. Ich denke, dass die bei uns vielleicht manchmal aufkommen. Da kommt ein neuer Kollege oder ein Lehrer, vielleicht bist du Lehrer, da kommt ein neuer Lehrer in der Schule und mei, also die Studenten, die Schüler lieben ihn. Und er hat auch irgendwie Autorität, es gibt keine Probleme in der Klasse und du denkst, wow, du hast den Mann vorgeschlagen. der wurde auch noch angenommen. Oder in einem Seelsorgeteam in der Gemeinde, da braucht man ein Ehepaar. Und ihr seid das Ehepaar, aber ihr sagt, es wäre gut, wenn wir Unterstützung bekommen. Und wird ein Ehepaar gerufen, jetzt wollen alle auf einmal nur mit ihnen reden, nicht mehr mit euch. Das tut weh, oder? Und dieses Risiko nimmt Paulus, dass er überflügelt wird, Barnabas, dass er irgendwann überflügelt wird von Paulus. Und er ist, denke ich, wirklich nie auf den Gedanken gekommen. Es ging ihm immer um die Gemeinde, es ging ihm um Gottes Reich. Es ging ihm darum, dass Paulus auch am richtigen Platz war. Und er bleibt dann, sie bleiben gemeinsam ein Jahr in Antiochia, Apostelgeschichte 11, 26. Und in dieser Zeit organisieren sie auch gemeinsam für die Gläubigen in Jerusalem ein Hilfsprojekt, weil dort Not am Mann ist, Apostelgeschichte 11, 27 bis 30. Das war ein Mann, oder? Er verkaufte seinen Acker. Was tat er dann? Wisst ihr es noch? Ich nicht mehr, muss zurückblicken. Es wird Paulus aufgekommen und jetzt hat er sich gefreut über die Entwicklungen in Antiochia und hat er Paulus nach Antiochia zu sich geholt, weil er bei sich gedacht hat, ich kann ihn brauchen. Dann kommt tatsächlich beim vierten Punkt, dass es so ist, dass er seinen Platz in der ersten Reihe aufgibt. Barnabas gibt seinen Platz in der ersten Reihe auf. Wenn ihr die Geschichte studiert, wir lesen jetzt nicht alle Verse, dann fällt auf, dass im Laufe der Zeit das geschehen ist, was ich als mögliches Risiko erwähnt habe, nämlich dass Paulus Barnabas überflügelt hat. Am Anfang lesen wir immer Barnabas und Paulus. Und irgendwann wechselt das, dann wird es Paulus und Barnabas. Und dann verschwindet Barnabas fast ganz, dann heißt es Paulus und seine Begleiter. Dann sage ich, wow, Barnabas, das hast du anscheinend geschafft. Es wird immer mehr Paulus, Paulus und Barnabas, Paulus und seine Begleiter. Für Barnabas ist das offensichtlich kein Problem gewesen. Wir lesen nichts von einem kleinen Zusammentreffen mit Paulus, wo Barnabas gesagt hat, also Paulus, hör mal zu. Ich habe dich hier reingeholt. Du hast es mir zu verdanken, dass du überhaupt von den Aposteln angenommen wurdest. Ich habe dich nach Antiochia geholt. Alles, was du bis jetzt getan hast, hast du mir zu verdanken. Das soll dir bewusst sein. Du kannst ein bisschen bescheidener werden. Du kannst ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, denn ich war gefragt, um nach Antiochia zu gehen. Es war mein Auftrag. Ich war so dumm, dich zu holen. Und schau, was jetzt passiert. Und das tut Barnabas nicht. Er ist ein so bescheidener Mensch gewesen. Ich denke, das ist auch ein Kennzeichen von Gottesmenschen. Er musste nicht vorangehen. Er konnte loslassen. Es ging ihm nicht darum, dass er größer würde, sondern dass Jesus alle Ehre bekam. Wie heißt das? Johannes sagt das, glaube ich. Johannes 3, 33. Ich muss abnehmen. Er muss größer werden. Und das sehen wir bei Barnabas. Er schafft es, Paulus allmählich vorangehen zu lassen. Paulus ist immer mehr auch der Redner. Später, wenn sie in Lystra sind, in der heutigen Türkei, halten die Menschen die beiden Männer für Götter und dann nennen sie Paulus Hermes und das wird so erklärt, weil er das Wort führte. Apostelgeschichte 14, Vers 12. Und nie hören wir Barnabas sagen, du Paulus, bisschen bescheidener, bisschen weg von der Bühne, nicht immer voranstehen, wenn Fotos gemacht werden. Kennt ihr noch das Bild von unserem Freund aus Amerika, der ein paar Männer wegschob, als fotografiert wurde? Ich glaube, da ging der liebe Mann aus Frankreich, musste ein bisschen zurück und andere mussten ein bisschen zurück, damit er ganz vorne stand. Das sehe ich nicht bei Barnabas. Und das ist keine Kleinigkeit, dass man von der vorderen Reihe in die zweite Reihe geht oder in die dritte Reihe geht oder in die vierte Reihe geht oder sogar ein bisschen unsichtbar wird. Das ist keine Kleinigkeit, oder? Ihr schaut alle so unschuldig. Aber ich denke, ihr kennt doch das Gefühl, dass das ein bisschen wehtut. dass wir uns manchmal ärgern oder bedroht fühlen. Wenn eine andere Person immer nach vorne und immer gelobt wird, dann denken wir, hey, ich bin doch auch noch da. Dass man nicht eifersüchtig ist. Dass man auch keinen Groll empfindet. Also immer sie, immer er. Menschlich. Er war ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und dann kommt der fünfte Punkt. Er tritt ein für Johannes Markus. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. In Apostel 13 erleben wir die erste Missionsreise der Apostel. Dann geht es nach Zypern. Da kam ja Barnabas her. Und der Heilige Geist hat in der Gemeinde in Antiochia gesprochen und gesagt, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist hat Barnabas zuerst genannt. Sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann wird gefastet und es wird gebetet. Und dann werden die beiden Männer gesegnet. Und dann werden sie ausgesandt. Und dann ziehen sie nach der Hafenstadt Seleucia und segeln von dort nach Zypern. Und dann haben sie einen dritten Mann bei sich, Apostelgeschichte 13, Vers 5. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Es betrifft Johannes Markus aus Jerusalem, der in Kolosser 4, Vers 10 als Vetter von Barnabas bezeichnet wird. Und seine Mutter Maria lebt in Jerusalem. Sie sind Christen aus den Juden. Und mit diesem Johannes läuft es nicht so gut bei dieser ersten Missionsreise. Sie erleben, als sie auf Zypern sind, eine sehr, sehr heftige Zeit. Sie verkündigen das Wort Gottes in den Synagogen und dann geht es nach Paphos, wo sie einem Zauberer und falschen Propheten begegnen, den Paulus als voll Heiligen Geistes erkennt als Sohn des Teufels. Ich lese es einfach mal in Apostelgeschichte 13, ab Vers 8. Oder ich fange an bei 6. Als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatte, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Und dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elymas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine lange Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Und augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Und als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Was ist geschehen? Also hier sind sie gegenüber Satan gestanden. Das Evangelium ist so weit fortgeschritten und es läuft so gut, der Heilige Geist wirkt so stark, dass der Teufel auch sehr stark auftritt, sich immer wieder meldet. Und hier ist auch diese große Konfrontation. Und jetzt haben wir Johannes Markus. Ich habe immer meine Vorstellungen bei ihm. Uns wird nicht gesagt, wie alt er war, aber ich denke, vielleicht hatte er gerade das Gymnasium abgeschlossen, hatte er ein Zwischenjahr. Kennt ihr das? Er musste zur Uni, aber hat ein Zwischenjahr. Und jetzt hat Barnabas gesagt, du darfst mit uns mit auf eine Missionsreise. Wow. Da hat seine Freundin gesagt, kennt ihr Paulus zufällig? Habt ihr schon mal von ihm gehört? Und Barnabas ist ja ein Verwandter von mir, machen eine Missionsreise, ich darf mit. Ja, die halten mich für fähig. Ich bewältige das mit ihnen, das wird eine tolle Reise. Und die Freunde natürlich, wow, der schon, kommt aus einem reichen Elternhaus, hat alle Möglichkeiten, natürlich, natürlich, er wieder und er geht. Aber es ist auf dem Schiff nicht so gewesen, wie er das erwartet hatte. Er hatte seine Vorstellung gehabt, aber er war auch ein bisschen ein verwöhnter junger Mann. wenn man liest über die Gebetsgemeinschaft, die im Haus seiner Mutter stattgefunden hat, hatte damals, als Petrus im Gefängnis war, dann kann man aus der Geschichte entnehmen, dass das ein vornehmes Haus gewesen ist. Sie hatte eine Pförtnerin, ihr kennt die Geschichte, das war die Rode, die so aufgeregt war, dass das Gebet erhört wurde, dass sie es nicht glauben konnte und die Tür zugelassen hatte. Und der Junge ist wahrscheinlich gewöhnt gewesen, seine Wäsche wurde gewaschen, es wurde gebügelt, er durfte morgens entscheiden, willst du Müsli oder ein Toast, möchtest du ein weiches Ei oder ein hartes Ei, also mein lieber Junge, was willst du? Jetzt ist er auf diesem Schiff. Und Paulus war ein harter Mensch. Das war bei ihm früh aufstehen, anfassen, nicht meckern. Nicht meckern, ist dein T-Shirt schmutzig? Da ist das Meer. Also nicht meckern. Ich denke, so ist das ungefähr gegangen. Dann kommen sie nach Zypern, da ist der Junge noch nie gewesen. Auch hat er natürlich auch genossen, gedacht, ich muss da gleich mal nach Hause mal so ein App schicken, wie das hier ist, alles und so, so schön. Aber dann kommt diese Konfrontation mit dem Teufel. Hat er noch nie erlebt. Er dachte, es wird nur schön. Er hat gedacht bei sich, Bekehrungen, toll, Taufe, darf das alles mitmachen. Vielleicht schreibe ich später, wenn ich groß bin, ein Buch darüber. Aber dann wird es so hart. Und irgendwann muss er unterwegs da auf Zypern bei sich entschieden haben, ich hau ab. Ich werde diese Missionsreise nicht vollbringen. Ich mache was anderes. Und er hat wahrscheinlich mit sich gerungen, gedacht, was erzähle ich meine Freunde, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Ich habe doch ein bisschen versagt in ihren Augen. Wahrscheinlich, ich habe so groß angegeben über das, was wir machen würden. Aber er trifft die Entscheidung und dann heißt es einfach, er kehrte nach Jerusalem zurück. Und weitere Details werden uns nicht gesagt in Apostelgeschichte 13,13. Er teilt es Paulus und Barnabas mit, kauft eine Zugkarte nach Jerusalem und kehrt zurück. Keine Diskussion wird erwähnt, aber wir erfahren später, dass diese Geschichte bei Paulus sehr tief sitzt. Und zwar dann, wenn eine zweite Missionsreise vorbereitet wird. In Apostelgeschichte 15. Aber vorher gibt es noch das Apostelkonzil in Jerusalem. Es ist die ganze Kirchengeschichte natürlich üblich gewesen, dass sich die Gemeindeleiter trafen, um Lehrfragen zu klären. Und bei diesem Konzil in Jerusalem ist es grundsätzlich darum gegangen, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Und da ist auch diese alte Frage wieder hochgekommen, wie ist das mit den Heidenchristen? Sollen sich jetzt an Gottes Gesetz halten, was die Juden bekommen haben? Sollen sie sich beschneiden lassen oder muss das nicht sein? Und in Judäa hat die Frage zu Zwiespalt geführt und heftige Auseinandersetzungen. Und dann wird entschieden, dass Paulus und Barnabas wegen dieser Streitfrage als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria nach Jerusalem gehen sollen. Also zwischendurch gehen die zwei Männer noch kurz nach Jerusalem. Und da wird man sich einig, dass man den Heiden keine Last auferlegen soll. Also ein toller Text, Apostelgeschichte 15, man soll diesen Menschen kein Joch auflegen. Die Rettung ist für alle. Jesus ist die Rettung. In Jesu Namen dürfen sie getauft werden, sind sie angenommen von Gott. Und Paulus und Barnabas werden also übrigens mit Judas und Silas mit einem Schreiben der Apostel nach Antiochia gesandt. Und das alles ist nachzulesen in Apostelgeschichte 15, auch in Galater 2,1 wird das noch kurz erwähnt. Und inzwischen wird die zweite Missionsreise vorbereitet von Paulus und Barnabas. Und sie haben jetzt vor, um die Städte zu besuchen, wo sie das Evangelium verkündigt haben. Sie wollen dort Nacharbeit leisten. Dann kommt der Vorschlag von Barnabas, der will Johannes Markus wieder mitnehmen. Apostelgeschichte 15, 37. Und das führt zu einer dramatischen Wendung. Paulus sagt Barnabas, dass er dieser Gedanke endgültig aufgeben kann. Johannes Markus hat dadurch, dass er die erste Missionsreise nicht beendet hat, er hat bewiesen, dass er kein Rückgrat hat und dass er kein gutes Missionsmaterial ist. Aus. Was Paulus betrifft, ist also Johannes Markus für immer von der Bildfläche verschwunden. Er soll nicht mehr mitgenommen werden. Apostelgeschichte 15, Vers 38. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Schon heftig, oder? Und dann kommt es wieder, Barnabas aber. Barnabas bleibt dabei, dass er Johannes Markus mitnehmen will. Er will vorbeugen, denke ich, dass der Junge in seinem Versagen hängen bleibt. Er will ihm eine neue Chance geben. Er soll nicht dafür bezahlen müssen, dass er einmal versagt hat. Barnabas will, dass der Junge weiterkommt. Er zeigt die Gesinnung Christi. Barnabas zeigt wiederum die Gesinnung Christi. Und ich denke an Petrus. Also Jesus, keine Angst. Bitte nicht so negativ reden über Kreuzigung und so weiter. Ich bin doch da. Kannst mit mir rechnen. Auch wenn die anderen wegfallen aus irgendeinem Grund. Ich bin doch da, ich Petrus. Ich war doch immer bei dir. Ich werde doch immer auch bei dir bleiben. Sehr selbstsicher. Und Jesus sagt also, ehe der Hahn kräht, Petrus. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhören wird. Jesus hat nicht gebetet, dass Petrus ihm nicht verleugnen wird. Er hat gebetet, dass der Glaube von Petrus nicht aufhören wird. Und dann sind wir im Hof beim Hohepriester in Jerusalem und dann wird Jesus verhört. Und dann sitzt da dieser tapfere Petrus beim Feuer, bei einem Kohlenfeuer und hofft nur, dass niemand ihn erkennen wird. Und dann kommt dreimal diese Frage, kennen wir, oder? Wir haben dich doch bei Jesus gesehen. Du bist doch einer von ihm. Und wenn du jetzt immer Nein sagst, dein Dialekt verrät dich. Du bist einer von ihm. Nein, 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 dreimal. Und dann kommt Jesus aus dem Haus, finde ich, es ist ein so tief dramatischer Moment, dann blicken die zwei sich an. Und dann kann Petrus nur noch weinen, weil er so jämmerlich versagt hat. So jämmerlich versagt hat. Und dann wird nichts gesagt, dann geht Jesus weg. Und dann kommt die Kreuzigung, dann kommt die Geißelung, dann kommt die Kreuzigung. Dann kommt die Beerdigung. Und als Jesus aufersteht, dann sagt er, bitte sag Petrus. Bitte sag's Petrus vor allem, dass ich auferstanden bin. Und Petrus ist seinen Weg gegangen. Wir wissen nicht, wie es ihm gegangen ist. Ich kann mir das ein bisschen vorstellen, dass sein ganzes Leben hin war, dass er total kaputt war, dass er sich auch immer wieder Vorwürfe gemacht hat, wie konnte das nur sein, dass ich so reagiert habe, wie kann ich das je wieder gut machen? Nein. Und dann geht er fischen mit den anderen Aposteln. Kommt, lasst uns das machen, was wir früher immer schon machten. Das ist eh alles aus, so ungefähr muss er das vielleicht bei sich gedacht haben. Und dann kommt diese tolle Geschichte in Johannes 21, dass Jesus am Ufer auf sie wartet. Ihr kennt das, oder? Und da brennt ein Kohlenfeuer. Es gibt im Neuen Testament nur zweimal ein Kohlenfeuer. Im Hof des Hohen Priesters und hier am Ufer. Und dann gibt es Brot. Da wird gegessen. Erinnert das nicht an das letzte Mal, die letzte Mahlzeit in Jerusalem, als alles noch gut war? Und dann gibt es drei Fragen, wie damals im Hof. Kennst du ihn? Nein. Warst du nicht beim Nein? Du bist Nein. Und jetzt sagt Jesus nur dreimal, liebst du mich? Ja, Herr. Liebst du mich? Ja, Herr. Liebst du mich? Herr, du weißt doch alles. Da steht Petrus und ist so klein geworden und kann es kaum glauben, dass Jesus ihm da Brot reicht und Frühstück vorbereitet hat und dass da ein Kohlenfeuer brennt. Und dass es sind alles Erinnerungen, aber die Erinnerung wird gut gemacht. Die wird schön gemacht. Jesus ist da und er sagt nicht, Petrus, bevor wir essen, möchte ich ganz schnell mit dir unter vier Augen reden. Wie konntest du nur? Ich hatte es schon gesagt. Aber du sagst es, dass es nie so sein würde. Also Petrus, was ist geschehen? Ja, Herr, dann fragt er nicht, liebst du mich? dann habe ich eine neue Aufgabe für dich. Und Barnabas hat die Gesinnung Jesu. Paulus sagt, aus. Einmal versagt, immer versagt. Und ich denke, das sagen wir auch oft uns selbst, oder? Ich bin nichts wert. Schau, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Jetzt habe ich wieder versagt, es wird nichts mit mir. Wenn du das denkst, dann ist diese Geschichte für dich. Denn Jesus gibt Versagern neue Chancen. Jesus liebt uns, was wir auch gemacht haben. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, es tut uns so leid, kannst du mir vergeben? Sagt er, klar, natürlich. Hier, nimm das Brot. Hab Gemeinschaft mit mir. Und Barnabas zeigt die Gesinnung Jesu. Er sagt, ich will Johannes Markus eine neue Chance geben und das kostet ihm so viel. Er ist vielleicht ein bisschen ein Typus für Jesus hier. Es kostet ihm so viel, seine Treue jetzt diesem jungen Mann gegenüber. Apostelgeschichte 15, Vers 39. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie, Paulus und Barnabas, sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Also die zwei Männer, die ein so starkes Team waren, die so miteinander verbunden waren, gehen auseinander, nicht in Liebe, sondern nach einer heftigen Auseinandersetzung wegen Johannes Markus. Und das hat Barnabas mit in Kauf genommen. Er wollte dem Jungen eine zweite Chance geben. Und er segelt dann mit Johannes Markus nach Zypern, wo es angefangen hat. Wo Johannes Markus wahrscheinlich die Entscheidung getroffen hat, sobald wir auf dem Festland sind, in Pamphylien, in der Türkei, dann haue ich ab. Und er segelt mit ihm nach Zypern. Eine neue Chance. Eine neue Erfahrung, die dort beginnt, wo das Versagen anfing. Und Paulus wählt sich Silas als neuer Mitarbeiter und durchzieht Syrien und Silizien. Im Elend dieser Trennung, da sieht man da auch wieder Gottes Güte, sind zwei neue Missionsteams entstanden. Im Elend dieser Auseinandersetzung, dieser harten Trennung, sind zwei neue Missionsteams entstanden. Barnabas mit Johannes Markus, Paulus mit Silas, später kommt Timotheus noch dazu, später kommt auch Lukas selbst noch dazu, der ist ein paar Mal mit dabei. Und das Wichtigste vielleicht, Johannes Markus hat erfahren, dass er wieder angenommen wurde. Und zwar voll. Das hat ihm sicherlich gut getan. Aber es tut auch uns gut. Denn wenn Johannes Markus nicht wieder aufgenommen gewesen wären, hätten wir vielleicht das Markus-Evangelium nicht gehabt. Denn dieser Junge ist der Autor des Markus-Evangeliums geworden. Hätte er nicht die Chance bekommen, von Barnabas ganz neu anzufangen und voll anzufangen, hätten wir vielleicht nie das Markus-Evangelium gehabt. Womit die SMD sehr stark unterwegs ist bald, oder? Mit diesem Markus-Evangelium. Dann denkt auch an Barnabas. Denn Markus hat Barnabas viel zu verdanken. Wie gut, dass Barnabas ihm geholfen hat, aus seinem Versagen zu kommen. Wie gut, dass Barnabas ihm die Chance gegeben hat, neu anzufangen. Ob Paulus und Barnabas je wieder zusammengearbeitet haben, ist nicht klar, wird uns nicht gesagt, aber was auffällt, ist, dass Markus später ein Mitarbeiter von Paulus ist und dass er sehr von Paulus geschätzt wird. Wenn ihr das nachschauen wollt, wo Paulus dann sagt, dass Markus ihm viel Trost und Hilfe bedeutet hat, sind wir in 1. Korinther 9, 6 oder Kolosser 4, Vers 10, Kolosser 4, Vers 10, oder 2. Timotheus 4, 11. Fünf Momentaufnahmen aus dem Leben von Barnabas. Wir vergessen den Mann nie wieder, oder? Und das, was bei ihm passt, ist Barnabas aber. Als Christ sind wir dazu berufen, anders zu sein. Positiv anders zu sein. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns sagt, was dran ist. Was wichtig ist, was gut ist. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um das dann auch zu wagen. Um aufzustehen, zu sagen, okay, ihr denkt so, aber ich denke so. Ihr wollt diesen Menschen nicht annehmen, ihr meint, dass er nicht taugt. Ich will ihm eine Chance geben. Was nehmen wir mit? Abrundend, er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Er war übrigens nicht vollkommen. Das muss auch gesagt werden. Es freut mich. Als der Apostel Jakobus, der Bruder von Jesus, als Abgesandter nach Antiochia kam, noch immer wegen dieser Heidenfrage, soll Barnabas sich mit Petrus heuchlerisch von der Tischgemeinschaft mit Heidenchristen zurückgezogen haben. Dann hat er also ganz bewusst in aller Öffentlichkeit nur mit Christen aus den Juden gegessen. Das war heuchlerisch und er wird darüber ermahnt von Paulus. Es sei ihm vergeben. Es sei ihm vergeben. Wir machen auch Fehler, oder? Gerade so, das macht es, glaube ich, auch besonders, dass er trotzdem als guter Mann beschrieben wird. Oder wenn es um uns geht, ist doch interessant, dass wir in der Bibel als Heilige beschrieben werden. Bist du heilig? In Gottes Augen ja. Aber wir sind dabei, es zu werden. Ich sage es manchmal so, es ist eigentlich zu vergleichen mit einer Frau, die Mutter wird, ein Mann, der Vater wird. Wenn das Kind geboren ist, dann ist er Vater und sie Mutter. Jetzt müssen sie ein Leben lang lernen, Vater und Mutter zu sein. Stimmt doch, oder? Die Eltern sehen, das ist doch hart. Es kostet was. Ist nicht so einfach. Und wir sind in Gottes Augen Heilige, aber wir sind dabei, es zu werden. Und da hilft uns der Heilige Geist. Gott hat in euch, wenn ihr Jesus als Heiland angenommen habt, ein gutes Werk angefangen. Und er wird dieses gute Werk fortsetzen, bis Jesus wiederkommt. Ob wir jetzt 10 sind oder 20 oder 40 oder 80, dass die Arbeit geht andauernd vorwärts, geht voran, wenn wir mitarbeiten. Und da komme ich zurück auf die alte Frage, was wäre für dich, was wäre ein Beiname? Wie würdest du gerne erinnert werden? Wie willst du, dass man über dich redet? Gib dem Heiligen Geist die Chance, an dich, an euch zu arbeiten, damit wir die Männer und die Frauen werden, die Gott vor Augen hatte, als er uns schuf. Damit wir Jesus ähnlich werden, denn das ist unsere höchste Berufung. Nein, die erste Berufung ist nach 1. Korinther 1, Vers 8 und 9, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus wandeln. Das ist die erste Berufung. 1. Korinther 1, 8 und 9, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus leben. Und dann kommt die Berufung, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass das gute Werk des Geistes in und durch uns sichtbar wird. Damit die Welt erkennt, nicht damit ich so groß werde, sondern damit die Welt erkennt, dass es Jesus gibt und dass es gut ist und gut tut, mit ihm zu leben und dass es lebensnotwendig ist, das Evangelium anzunehmen, damit wir leben. Wir wollen beten. Ich möchte mit euch beten und dann sage ich nicht Amen, weil ich euch die Gelegenheit geben will, in aller Stille noch kurz weiter zu beten und das Amen ist dann in eurem Herzen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort, für alles Besondere, was wir darin finden, dass es leuchtet, dass es ein heiliges, ein lebendiges Wort ist. Dass du durch dieses Wort mit uns reden willst. Und wir müssen gleich vor dir bekennen, Herr, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, über dich reden, aber vielleicht zu wenig intensiv mit deinem Wort beschäftigt sind. Wir wollen dir danken für diese ersten Apostel, die das Wort verkündigt haben, die auch so ganz hinten angefangen haben, bei dem Gesetz, bei deinem Werk, Gott mit deinem Volk. Und dann bei den Prophezeiungen über dich, Jesus, und dann über dein Kommen. Wir kennen das oft zu wenig. Aber wir danken dir jetzt mal für das eine Große, dass du in uns ein gutes Werk tun willst. Wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Wir danken, dass du uns kennst. Und vielleicht gibt es unter uns solche, die versagt haben und hier sind und denken, ja, also mit mir wird es vielleicht doch wenig. Und so, Herr, wollen wir ein paar Worte in unserem Herzen mit dir reden.